Sie hören Kontrafunk aktuell am Montag. Als ich als Jugendlicher auf einer Geburtstagsfeier eines Klassenkameraden war, zeigte er uns nach Kakao und Kuchen stolz seinen Gabentisch. Etwas abseits auf dem Tisch stand eine Schachtel mit einem Objekt für die Modelleisenbahn. Ich musste schon zweimal hinsehen. Ich wusste erst nicht, was es war, aber dann erkannte ich es. Es war ein Windrad. Das ist jetzt wirklich 27 Jahre her. Was damals wohl nur im windigen Norden Deutschlands ab und zu mal in der Landschaft steckte, soll neben anderen erneuerbaren Energien jetzt das Zugpferd der deutschen Energiesicherheit werden, beziehungsweise am besten schon sein. Welche Folgen das für unser Land hat, darüber spreche ich jetzt mit Christoph Canet. Er ist Chemiker und promovierter Biophysiker und Sprecher und Vorstandsmitglied von Vernunftkraft, Bundesinitiative für vernünftige Energiepolitik. Guten Tag, Herr Canet.
Schönen guten Tag, Herr Danowski.
Vernunft und Kraft, das sind zwei Dinge, die richtig kombiniert wahrscheinlich was Gutes sind. Wer sich so einen Namen gibt, muss wahrscheinlich gerade in Deutschland viel erdulden. Wo sehen Sie in Deutschland in Sachen Energiepolitik noch Vernunft und wo sehen Sie Kraft?
Also wenn man sich Energiepolitik betrachtet, dann hat man klassischerweise drei Zielsetzungen. Die eine ist, ein Energiesystem muss wirtschaftlich sein. Die zweite ist, ein Energiesystem muss Versorgungssicherheit anbieten. Und die dritte Zielsetzung ist, ein Energiesystem muss umweltfreundlich nachhaltig sein. Eine eierlegende Wollmilchsau gibt es da natürlich nicht, sondern man muss versuchen, dass die Summe dieser drei Parameter ein Optimum ergibt und dass keines dieser Parameter komplett verfehlt wird. Da haben wir aber hier in Deutschland ganz extreme Bedenken, weil unsere Versorgungssicherheit, die steht in den nächsten 10 Jahren auf der Kippe. Die Wirtschaftlichkeit ist schon lange nicht mehr gegeben, weil die Strompreise in Deutschland schon seit Jahren nur eine Richtung kennen, nach oben, an die Spitzenposition Europas. Umweltfreundlich, nachhaltig, wenn man sich da anschaut, was wir Wäldern wie dem Reinhardswald antun, da kann man auch ins Grübeln geraten. Insofern glaube ich, dass Vernunft in der deutschen Energiepolitik schwer zu finden ist.
Aber, und das ist wahrscheinlich die negative Kehrseite der ganzen Geschichte, die Kraft ist wahrscheinlich sehr wohl da, weil es gibt ja eine Richtung, in die gerade mit Macht gezogen wird, nämlich, dass man auf erneuerbare Energien setzt.
Richtig. Das Problem ist natürlich nur, hilft Kraft auf eine Richtung oder mehr Schnelligkeit in diese Richtung, wenn man auf dem Holzweg ist? Soll man schneller laufen, wenn man auf dem falschen Weg läuft? Oder müsste man nicht genau jetzt einmal nochmal reflektieren, wenn wir in über 20 Jahren der sogenannten Energiewende so schlechte Ergebnisse erzielen? Kann es dann nicht vielleicht auch sein, dass das Ziel das falsche ist, dass der Weg, den man dort geht, einfach nicht zu einem sinnvollen Resultat führt? Diese kritische Reflexion, die vermisse ich in der Politik. Wir laufen einfach nur sehr, sehr engstirnig auf ein 100% erneuerbare Thema zu.
Aber vielleicht geben wir uns einfach nur nicht genug Mühe. Vielleicht müssen wir einfach noch mehr geben. Vielleicht sind wir von der Richtung eigentlich auf dem richtigen Weg, aber es klappt noch nicht, weil wir noch nicht genug machen.
Wenn wir auf dem richtigen Weg seien, dann müsste man zumindest einmal erkennen, dass sich die Dinge verbessern in wenigstens einem dieser drei Parameter. Das sehen wir aber in keinem dieser Parameter. Wenn man also trotz massiven Mitteleinsatz, ich nenne jetzt mal eine Zahl, wir haben 500 Milliarden Euro in den letzten 20 Jahren alleine als Förderung, unabhängig von den Installationskosten der Anlagen, in das Thema Energiewende hineingesteckt. Wenn wir dann immer noch erkennen, wir kommen nicht auf einen sinnvollen Pfad, dann muss man sich schon fragen, ob Ziel und Weg der richtige sind.
Gehen wir mal auf ein, wie ich finde, ziemlich absurdes Beispiel, das auch relativ sinnlos scheint. Ich habe in einem Interview mit Ihnen gelesen, an manchen Tagen muss Deutschland an ausländische Abnehmer Energie verschenken. Manchmal müssen sie sogar für das Abnehmen bezahlen. Also Deutschland muss bezahlen. Das klingt völlig absurd. Wie kommen denn solche Situationen zustande?
Nun, zum allerersten sind dies natürlich eine logische Folge von Angebot und Nachfrage. Wir haben eine große Menge inzwischen an Solar- und Windkrafterzeugung am Start, die natürlich genau dann produzieren, wenn sie die entsprechenden Wetterbedingungen vorfinden. Also an sonnenreichen Tagen, an denen auch genug Wind weht, haben Sie hier eine hohe Erzeugung. Diese hohe Erzeugung kann dann gerade an einem Sonntag dazu führen, dass dann die Nachfrage übertroffen wird. Und dann haben Sie natürlich ein Problem, weil der Strom kann nicht einfach weggeworfen werden. Es besteht gesetzlich auch ein Einspeisevorrang für erneuerbare Erzeuger. Er wird eingespeist und er muss irgendwo eine Nachfrage finden. Und diese Nachfrage, die wird dann gefunden, wenn der Preis dann tief genug ist. Und da ist es auch möglich, dass dann der Preis auf die Negativseite übergeht. Das heißt, man bietet einem Abnehmer aus dem Ausland dann an, wenn du unseren Strom annimmst, dann bekommst du für uns auch diesen Betrag noch obendrein, weil wir müssen jemanden finden, der diesen Strom abnimmt. Und das ist schon eine reichlich absurde Situation, die uns auch sehr, sehr viel Geld kostet im Moment.
Das bedeutet, wenn ich jetzt ein deutscher Unternehmer wäre, dann sollte ich eigentlich, ja, das heißt ja immer so schön, follow the money, in diesem Fall follow the energy, also in die Länder gehen, an die Deutschland dann unglaublich günstig Strom verscherbelt. Denn ich sage es mal so, viele Unternehmen sehen eine schwierige Zukunft für sich, laut einer Umfrage. Die gehen ins Ausland, natürlich auch wegen der hohen Energiepreise. Auf der einen Seite hat die Wirtschaft den Schaden, auf der anderen Seite sind dann weniger Unternehmen in Deutschland, die Energie brauchen. Denkt man vielleicht auch so im Wirtschaftsministerium in Sachen Energie, so nach dem Motto, ach ja, wenn wir weniger Industrie bedienen müssen, umso besser ist es, dann haben wir weniger Aufwand?
Das Problem der Deindustrialisierung, das bestreitet ja inzwischen schon überhaupt niemand mehr. Denn die ökonomischen Parameter, die gehen nun doch sehr konsequent nach unten. Und das Thema Industrialisierung ist nun deutlich gesetzt. Das Problem, das sich hieraus ergibt, ist, diese Energiewende, die braucht noch eine ganze Menge Geld, weil trotz dieser 500 Milliarden, die ich gerade erwähnt habe, steht man paradoxerweise immer noch in ganz wichtigen Themen noch am Anfang. Man muss die Netze ganz erheblich ausbauen. Da stehen Beträge von 250 bis 400 Milliarden im Raum. Man muss Speicherlösungen bauen, da sind die technische Realisierbarkeit von der ökonomischen ganz abgesehen vollkommen unklar. All dies lässt sich aber auf den Nenner bringen, da wird Geld gebraucht. So, und dieses Geld muss natürlich erwirtschaftet werden. Im Idealfall wäre es so, dass die Industrie noch einen günstigen Strompreis hätte, damit weiter produziert wird, damit weiterhin Wachstum und Steuereinnahmen vorhanden wären, dass diese Ausgaben auch bestritten werden können. In dem Maße, wie allerdings jetzt die Industrie abwandert, das Steueraufkommen zurückgeht etc. pp., werden auch die Mittel, die eigentlich notwendig wären, diese Mammutaufgabe zu bestreiten, egal ob diese Aufgabe jetzt grundsätzlich sinnvoll ist oder nicht, diese Mittel sind nicht mehr vorhanden. Und wenn Herr Habeck jetzt sagt, okay, dann brauchen wir jetzt einen Industriestrompreis, ja, dann ist das ein Schilder 2.0, weil am Ende des Tages haben wir mit einer teuren und ineffizienten Energiewende dafür gesorgt, dass Strom sehr, sehr teuer wurde. Und nun sagen wir, wir müssen zusätzlich zu den Subventionen an die Erneuerbaren, die ja weiterhin fließen, müssen wir zusätzlich Geld in die Hand nehmen, um den Strompreis wieder zu drücken. Und das ist natürlich paradox, zumal es überhaupt keine Perspektive gibt, ist, mit der wir wieder einen günstigeren Strompreis erreichen. Selbst Herr Habeck hat vor kurzem auf CDU-Anfrage eingeräumt, dass der Strompreis in den nächsten 20 Jahren um die 40 Cent für die Haushalte bleiben wird. Da ist einfach keine realistische Perspektive, die diese Politik in irgendeiner Form vernünftig erkennen lässt.
Aber das ist interessant, dass der Herr Habeck das erkennt und trotzdem so weitermacht, wie er es tut. Ist man da auch so ein bisschen in der eigenen Ideologie gefangen? Letztendlich, das, was Sie jetzt nicht ausgesprochen haben, ist quasi eine komplette Kehrtwende von der Energiepolitik, die man bisher gemacht hat.
Eine solche Kehrtwende wäre einfach aufgrund der Erfahrungen nötig. Man stelle sich einfach mal vor, ein Unternehmen der freien Wirtschaft, das vor solchen Ergebnissen steht, ein solches Unternehmen müsste sich eigentlich fragen, sind wir da noch weiter auf dem richtigen Weg? In einem freien Wettbewerb würde ein solches Unternehmen vor die Wand fahren. Selbst wenn der Weg der richtige wäre, würde irgendwann ein solches Unternehmen illiquide werden. Der Weg von Herrn Habeck ist es dann zu sagen, nein, wir müssen einfach nur immer mehr Geld hineinsetzen und dann werden wir irgendwann schon einmal die Früchte ernten der Politik, die ich hier verfolge. Es ist allerdings für Experten in keinster Weise erkennbar, wo dieser positive Ausgang sein sollte. Das erschließt sich uns nicht.
Kommen wir nochmal zu einem anderen Vorwurf, den Sie auch mal geäußert haben. Ich glaube, es waren Sie. Sie sagten, Grüne sind Lobbyisten der Solar- und Windkraftindustrie. Jetzt wissen wir seit der Greichen-Geschichte, dass sowas natürlich schon vorkommen kann, aber ganz konkret, an welchen Stellen ist denn Lobbyismus in Solar- und Windkraftenergie dort Tür und Tor geöffnet bei so einer Politik?
Man kommt an dieser Vermutung oder an dieser Wertung nicht drum herum, weil wenn man sich einmal betrachtet, dass angeblich für die Politik der Grünen der Klimaschutz oberste Maxime des Handelns ist, dann ist es in keinster Weise zu erklären, dass die Grünen mit einem solchen Fanatismus die Kernkraftwerke abgeschaltet haben. An der Stelle muss man fairerweise sagen, dass dies natürlich auch auf das Konto der vorangegangenen Bundesregierungen geht. Allerdings, wenn man sich die Entwicklung der Welt betrachtet, insbesondere die Ukraine-Krieg, dann muss man sich doch mal die Frage stellen, warum wurde dann dieser Fanatismus trotz aller Probleme weiterverfolgt und die Kernkraftwerke abgeschaltet? Nur mal ein Zahlenbeispiel. In dieser Woche wurde vom Bundestag das Gebäudeenergiegesetz beschlossen. Die Einsparungen an CO2 bis 2030 sind etwa je nach Quelle 10 bis 40 Millionen Tonnen. Die letzten 6 Kernkraftwerke, die unter Rot-Grün-Gelb abgeschaltet wurden, hätten jedoch für die nächsten 30 Jahre 480 Millionen Tonnen CO2 eingespart. Mehr als das Zehnfache. Wer dies also tut und dies kompromisslos weiterverfolgt, der kann mir nicht erklären, dass seine oberste Maxime der Klimaschutz ist. Dann ist die Schlussfolgerung für mich, dass die Grünen nicht eine Energiepolitik verfolgen, bei der Klimaschutz die oberste Maxime ist, sondern bei der ausschließlich die Förderung ihrer erneuerbaren Energien im Vordergrund steht.
Die Energiepolitik in Deutschland ist unvernünftig. Gerade der Einsatz von sogenannten Erneuerbaren ist hochriskant für die Wirtschaft und dadurch steigen auch die Energiepreise. Darüber sprach ich mit Dr. Christoph Canet. Er ist Sprecher und Vorstandsmitglied von Vernunftkraft, Bundesinitiative für vernünftige Energiepolitik. Herr Canet, herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre hochinteressanten Ausführungen.
Ich danke Ihnen, Herr Danowski.